Liebe Gemeinde, ich möchte Ihnen lesen aus der Apostelgeschichte den Predigttext. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr, zur Zeit des Nachmittagsgebets, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als nun Petrus und Johannes sahen, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, weil er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Silber und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er ging und er sprang und er lobte Gott. Er ging und er sprang und er lobte Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Und als die Leute begriffen, dass der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Ist es statthaft? Ist es in Ordnung, noch so von Gott zu reden, solche Geschichten immer noch weiter zu erzählen und damit Erwartungen zu erwecken? Silber und Gold habe ich nicht. Damit ist doch die Erwartung geweckt, so vergleichbar, wie wir heute zum Gottesdienst gehen, es mit dem damaligen Tempelgebet von Petrus und Johannes ist, so müsste doch auch die Wirkung des Namens Jesu in unserem Munde sein wie damals. Mittlerweile aber stehen die Zeichen des nahen Reiches Gottes darauf, die Christen komplett zu überfordern. Lahme gehen, Blinde sehen, Taube hören, Aussätzige werden rein, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündigt. Mittlerweile hat sich das wieder geändert. Mittlerweile kommen die Armen wieder bis zu unserer schönen Pforte, setzen sich dort nieder und erwarten wieder Silber und Gold. Denn mehr haben sie nicht zu erwarten bei uns. Das ist wie im Fußball. Da gibt es einfach verschiedene Ligen. Natürlich kann Pep Guardiola über das Wasser laufen. Aber Sven Köhler vom HFC kann es nicht. Wir sind halt eine Gemeinde von Christen, die in einer Art Club-Mentalität es schön findet, Gott zu loben und uns gemeinsam zum Kaffeetrinken im Gemeindecafé zu verabreden. Aber das Reich Gottes für alle Menschen in Worten und Zeichen. Spüren Sie, was das für eine offene Wunde ist? Die Not ist ja nicht geringer geworden. Aber die Vollmacht, wo ist sie bei der Kirche? Wo ist sie bei den Christen? Ich spüre diese Wunde. Und ich spüre sie, wenn ich bei der Apostelgeschichte noch ein klein bisschen nach vorne in das Evangelium des Lukas gehe und dort finde, und wenn ihr fremd in eine Stadt kommt, Halle, bin ich, und sie euch aufnehmen, haben sie, freundlich, dann esst, was sie euch vorsetzen, schmackhaft, herrlich, und heilt die Kranken und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Aber es ist ja Ersatz in Sicht. Seit über 100 Jahren bemüht sich die moderne Medizin, in die gesundheitlichen Rahmenbedingungen so zu verändern, dass wir alle nicht mehr an Krankheit denken müssen. Die heilen ja nicht nur Kranke, sondern die schaffen das ganze Problem aus der Welt. Mit großen Erfolgen. Pest, Cholera, Typhus, Kinderlähmung, Malaria, Tuberkulose. Erfolgreich werden sie bekämpft. Durch Arzneimittel, durch Operationsmethoden, durch moderne Pflege. In vielen Ländern, sogar Erdteilen, hat deshalb Krankheit, zumindest wie unsere Vorfahren sie kannten, die ihre Lebenserwartung so minimiert hat, erfolgreich bekämpft. Doch wenn Medizin oder deren Vertreter heute ehrlich und bescheiden sind, dann müssen auch sie sagen, Wunder können wir nicht tun und Silber und Gold haben wir auch nicht mehr. Wir merken das jetzt in der Diskussion, auch hier in Halle. Da muss eine effiziente Nutzung der Ressourcen, die noch übrig sind, dafür herhalten, die Effektivität, die man eigentlich erwartet und versprochen hat, zu ersetzen. Silber und Gold habe ich nicht. Ich will mal mit Ihnen einen Test machen. Silber und Gold habe ich nicht. Also, 6,70 Euro befanden sich 2009 an Münzgeld in jedem Portemonnaie, im Durchschnitt. Das hat sich in den letzten 4 Jahren um einiges reduziert, aber 5,90 Euro müssten Sie durchschnittlich noch in Ihrem Portemonnaie haben. Wir können das nachher mal prüfen. Der Kirchdienst ist so bereit, das nachher durch die Anzahl der Teilnehmer dieses Gottesdienstes herunterzurechnen. Sie kippen einfach alles in die Kollekte und wir machen den Durchschnitt und nächsten Sonntag sagen wir, wie es ausgegangen ist. Sind Sie über dem Durchschnitt oder sind Sie unter dem Durchschnitt? Bitte kein Scheingeld. Dafür können Sie nächste Woche wiederkommen. Geld ist ein wunderbarer Diener, aber lassen wir ihn nicht zum Herrn unserer Möglichkeiten werden. Und die Frage ist, ob das wirklich schlimm ist. Wenn Geld nicht mehr darüber bestimmt, was machbar ist auf dieser Welt, wenn Geld die Möglichkeiten unserer Ziele nicht mehr bestimmt, und wahrscheinlich immer kleiner werden lässt. Ist es wirklich das Ende unserer kirchlichen Hilfepläne und vielleicht sogar des Heilsplanes Gottes, wenn die Christen kein Geld mehr zur Verfügung haben oder weniger? Wir müssen in der Geschichte nochmal genau hinschauen. Stellen wir uns vor, wir ständen als unbeteiligte Teilnehmer irgendwo in diesem Tempelvorhof und schauen uns die Lage an. Es ist kurz vor 3 Uhr nachmittags und gleich wird das Abendopfer dargebracht. Das ist eine günstige Gelegenheit. Man hat die Möglichkeit, am Abendopfer teilzunehmen und gleichzeitig sein persönliches Gebet zu halten. Die beiden, die uns persönlich mit Namen bekannt sind, Petrus und Johannes, nehmen das aus guter Tradition, weil sie halt Tempelgänger, man würde heute sagen Kirchgänger sind, wahr und gehen zum Tempel. Festen, sicheren Schrittes. Sie erwecken den Eindruck, als wenn das ihre normale Gewohnheit ist und sie das gerne tun. Sie wollen Gott loben, sie wollen Gott in ihren persönlichen Dingen bitten. Und während wir noch beobachten, wie die anderen die Schwellen vom Vorhof der Heiden, über den Vorhof der Frauen in den Tempel dann gehen, sehen wir einen Bettler. Er hat keinen festen Schritt, er hat lahme Beine, er wird von ein paar anderen getragen. Sie setzen ihn so nah wie möglich an eine günstige Stelle, damit sein Tagesgeschäft, das Betteln ist, so erfolgreich wie möglich wird. An der schönen Pforte, denken Sie, müssen alle durch, da werden wir ihn hinsetzen. Der hat scheinbar so wenig Kraft in seinen Beinen, dass sie ihn ganz sachte zu Boden gleiten lassen. Ich habe mich die ganze Zeit immer wieder gefragt, als ich diesen Text gelesen habe, warum kommt der so spät? Zur 9. Stunde, nachmittags um 3. Das ist, als wenn eine Eintagsfliege zu spät aufwacht. Was macht ein Bettler, der doch mit dem Betteln, mit seinem Jammern, mit seinem Schreien, das Erbarmen der Vorbeigehenden erreichen muss, erst so spät an dem Ort, wo er betteln kann? Gibt es da entweder eine Hierarchie, dass der Ort an der schönen Pforte mehrfach an Bettler vergeben ist? Oder ist es ihm einfach mittlerweile zuwider, sein Leben lang hilfsbedürftig zu sein? Auf der einen Seite jammernd zu schreien, damit er das Mitleid der anderen Leute erreicht. Und auf der anderen Seite cool dabei zu bleiben, weil er genau weiß, die Leute werfen nur das Kupfergeld rein. Also, ich möchte keine Stunde mit ihm tauschen. 3 Männer aus einer größeren Menge von Menschen nehmen wir wahr. 3 arme Leute, ein lahmer Bettler und 2 Fischer, die ihren Beruf aufgegeben haben, weil sie der Perspektive gefolgt sind, Menschenfischer werden zu dürfen. So wie auch andere fromme Leute waren sie sicherlich nicht reich. Da muss dieser Bettler schon täglich kommen, um ein bisschen was in seiner Mütze zu haben. Und dann kommt es zu einer Begegnung dieser 3 um 3. Und jetzt nochmal zurück zu unseren Erwartungen. Was passiert da jetzt? Müssen unsere Erwartungen eigentlich zwangsläufig enttäuscht werden, wenn wir nicht in apostolischer Zeit geboren sind? Wenn also kein Apostel durch unsere schöne Pforte kommt und sagt, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi steh auf und geh. Ja, unsere Enttäuschung ist zwangsläufig. Unsere Erwartungen werden enttäuscht werden, wenn wir als Kirche wie jede andere Körperschaft öffentlichen Rechtes den Hilfebedarf unserer Klienten managen und ihnen ihr Leid einigermaßen versuchen zu erleichtern. Nein, unsere Erwartungen müssen nicht enttäuscht werden, wenn der gemeinsame Wunsch nach Veränderung zu Gott getragen wird. Apostel sind tot, Gott ist es nicht. Die Hoffnung auf Verwandlung muss wieder genährt werden. Sie kennen das. Ich glaube, es ist von Hilde Domin. Wir müssen dem Wunder wie einem Vogel die Hand hinstrecken. Das, was damals dieses Wunder getragen hat, war die Erwartung. Die Erwartung daran, dass jemand eingreift. Dieser Mann wurde täglich zum Tempel getragen, aber niemals hinein. Die Gesellschaft, unsere Gesellschaft heute, muss von uns Christen erwarten dürfen, dass wir sie ihre Erwartungen nicht nur bis zur Kirchentür, sondern hinein zu Gott tragen. Dass wir bei Gott mit ihren eigenen Worten zusammen jammern und betteln darum, dass sich etwas ändert. Mit einem Gebet für uns selbst und für andere tragen wir immer einen Menschen in den Heilsraum Gottes hinein. Wir setzen ihn quasi vor Gott ab und geben Gott die Möglichkeit, etwas zu tun. Gott will sich in allen Wechselfällen unseres Lebens um uns kümmern. Das dürfen wir für uns hören, aber auch für Menschen, die Gott uns anvertraut hat. Als Kinder, als zu Pflegende, als Menschen, die wir betreuen und begleiten. Wunder waren in der damaligen Zeit genauso seltene Vögel wie heute. Aber wir müssen ihnen die Hand ausstrecken, in der Erwartung, dass Gott etwas tut. Wenn die Welten allerdings so in einer Apartheid getrennt voneinander sind, dass die Bettler natürlich betteln und die Beter natürlich beten, dann kommt da nichts zusammen. Wir müssen so nah rangehen, dass das vielleicht peinlich werden kann. Das war das erste Wunder, das Petrus getan hat. Hätte doch schief gehen können. Wusste er doch vorher gar nicht. Wenn wir einem Menschen anbeten, ich bete für dich, dann kann das schief gehen. Dann kann das sein, dass wir über Jahre mit ihm verbunden bleiben und sein Leid und seine Erwartungen mit ihm tragen und weiterhin ständig für ihn beten. Es gibt unheimlich viele, wenn Sie das mal durchlesen, im Evangelium unheimlich viele peinliche Situationen, wo Menschen sich nahe gekommen sind, wo Erwartungen geweckt worden sind und wo es danach um Tränen und andere Flüssigkeiten des Körpers ging, wo man denkt, das steht im Evangelium? So nah war das? Und dann sagt der Petrus, was normalerweise nur Jesus vorbehalten ist, einen dieser sinnlosen Befehle. Er sagt zu einem Lahmen, steh auf und wandle. Und der Gelähmte ging und sprang und lobte Gott, ganz so, wie es der Psalmist sagt, du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, hast mir meinen Trauersack ausgezogen und mich mit Freude umgürtet. Im Englischen heißt das, you have turned my mourning into dancing. Mein Jammern in Tanzen verwandelt, mein Beten und Betteln gehört. Und ich denke, das ist auch das Zeugnis von Christen hier, mitten unter uns, in diesem Gottesdienst, die gesagt haben, Gott, ich halte das nicht mehr aus. Da sind Situationen in meinem Leben, die mag ich dir gar nicht erzählen. Das ist so schmerzhaft. Aber er ist der Heiland aus Nazareth. Es gab in den 80er Jahren ein musikalisches Multitalent, Prince. Ich weiß nicht, wer sich an den erinnert. Der war mit weit ausgeschnittenen Blusen, mit so ein bisschen Brusttoupee auf der Bühne, spielte viele Instrumente. Und Prince hat sich immer mit seinen Produzenten angelegt, weil die wollten ihn vermarkten, weil er neben Purple Rain, was eine, glaube ich, 100.000-fache Auflage als Platte gehabt hat, weil die viel Geld aus ihm herausziehen wollten. Und deshalb hat er sich eine Zeit lang, von 1993 bis 2000, TAFCAP genannt. The Artist Former Known as Prince. Also der Artist, der Künstler, der vorher als Prince bekannt war. Und dann hat er seine Lieder unter diesem Pseudonym TAFCAP zum Download im Internet bereitgestellt, um seinen Produzenten ein Schnäppchen zu schlagen. Hier haben wir es mit einem springenden und tanzenden TGFKAB zu tun. The Jumper, former known as Beggar. Einer, der vorher nur betteln konnte, wird plötzlich einer, der beten lernt. Der dadurch selber die Möglichkeiten seines Lebens in die Hände nehmen kann und Gott um Erbarmen bittet. Und die Liebe Gottes und die Gnade Jesu Christi, die geht in eine Sprache über, die gar nicht sprachlich ist. Das, was dieser Mann machen muss, ist ein schleichendes Wunder akzeptieren. Er streckt seine Hand aus und er guckt diesen Mann an. Das ist genug Erwartung. Angucken und Hände ausstrecken. Gottes Sprache für das Gebet ist total einfach. Angucken und Hand ausstrecken. Und darin sind wir alle gleich. Sind wir nicht alle solche Bettler? Nicht nur die 3 um 3, sondern wir auch alle morgens um 9:30 und morgen wieder und am Sonnabend. Menschen, die sich wünschen, dass ihr Jammern in Freude und ihre Lähmung in Tanzen verwandelt wird. Wir erwarten doch für unser Leben nichts Bescheideneres als Auferstehung. Blaise Pascal hat den Menschen einen denkenden Strohhalm genannt. Der Strohhalm ist ja ein Sinnbild dafür geworden, dass es ein untaugliches Werkzeug ist. Versuchen Sie mal mit einem Strohhalm eine verklemmte Tür zu öffnen. Der Mensch, ein denkender Strohhalm. Der Mensch, der zerbrechlich ist und das auch noch weiß. Der Mensch, der weiß, dass er verletzbar ist und das auch weiß. Der Mensch, der weiß, dass er sterblich ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als das zu wissen. Wir haben so viele Möglichkeiten und wir sind begrenzt. Ein Strohhalm, der aber angesehen wird. Jesaja kündigt den Gottesknecht an, er werde das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Ich habe das erste Mal gehört in einer Situation, die nicht ein seidener Faden ist. Also ich habe den Eindruck, wir lesen das immer so, als wenn das für Grenzsituationen gemeint ist. Also wo wirklich kaum noch was geht, wo das Leben am seidenen Faden hängt und die Lebenskraft wie ein glimmender Docht ist. Wenn wir das mal auf das Ganze ausdehnen, wenn wir sagen, so ist unser Leben eigentlich im Ganzen. Es ist umfassend gemeint, dass der Gottesknecht Jesus von Nazareth unser glimmenden Lebensfaden auf sich nimmt, auch einen glimmenden Lebensfaden als Mensch annimmt und als ein absoluter Versager zur Welt kommt, um Menschen, die das irgendwann spüren, das ist begrenzt hier, das ist sterblich, das ist eine solche Gemeinheit, dass ich geboren werde mit solchen Möglichkeiten und das nur auf ein paar Jahre erleben darf. Wir sind Bettler, das ist wahr. Und Gott täuscht uns nicht mit Silber und Gold. Er speist uns nicht damit ab, sondern er sagt, sieh mich an. Und im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Amen.